Ja, dann sind alle da, glaube ich. Alle sitzen gut. Und das wird auch nötig sein, dass ihr gut sitzt, weil jetzt geht es richtig zur Sache. Jetzt. Es kommt nämlich das nächste Stückchen von der Belehrung des Buddha. Bis jetzt hatten wir im Sehen wird einfach ein Sehen sein, im Hören wird einfach ein Hören sein, im Spüren wird einfach ein Spüren sein, im Denken wird einfach ein Denken sein. Wenn im Sehen einfach ein Sehen sein wird, im Hören einfach ein Hören, im Spüren einfach ein Spüren, im Denken einfach ein Denken, dann war ihr nicht dadurch. Und darüber haben wir schon ein bisschen uns unterhalten. Ich glaube, damit können das alle was anfangen, in der Theorie, vielleicht sogar schon ein bisschen in der Praxis. Und jetzt geht es noch mysteriöser weiter. Der Buddha ist da wirklich ein Künstler in der Spannung, Erzeugung von Spannung. Der nächste Satz ist, wenn Bahya nicht dadurch, dann nicht darin. Das muss man mal so sich wirken lassen. Das ist so eng. Also ich kriege da richtig Gänsehaut, wenn ich da mir den Buddha vorstelle, wie er das so richtig zelebriert, diesen Rinden Gewand bekleideten, von spiritueller Dringlichkeit erfüllten Asketen vor sich da so in die Tiefe zu führen. Nicht dadurch hat er geheißen, dass wir unabhängig werden von den unbewussten Gewohnheitsmustern, mit denen wir ständig reagieren. Das habt ihr wirklich jetzt hoffentlich auf die eine oder andere Weise ein bisschen nachspüren können, dass das Leben eigentlich ganz leicht und einfach werden kann, wenn man mit dem bleibt, was in der Wirklichkeit stattfindet, mit dem Sehen, mit dem Hören, mit dem Spüren. Wenn man es mal erlebt, dass das Denken einfach nur ein Denken sein darf, ohne dass man auf das Drama einsteigt oder reinfällt, dass das einfach mal nur vorbeiplätschernde Gedanken sein dürfen. Das macht uns unabhängig. Und diese Unabhängigkeit erlebt man vielleicht zuerst in ganz kleinen Kostproben. Und die wird natürlich immer mehr zu einer neuen Tendenz und Angewohnheit im Geist. Ich habe davon gerade von unbewussten Gewohnheitsmustern gesprochen. Und hier kultivieren wir jetzt ein bewusstes Gewohnheitsmuster. Es ist ja nicht so, dass wir... Und das ist wichtig, das auch mal zu sagen. Es geht ja in unserer spirituellen Praxis nicht darum, ein unvollkommenes Ich, ein leidhaftes Ego gegen ein Super-Ich einzutauschen. Ja, habe ich lang geglaubt und versucht, so eine Art Superman, ihr spirituelles Superman-Ego zu kultivieren. Geglaubt habe, ich muss irgendwie das Unvollkommene gegen ein Vollkommenes eintauschen. Und es ist sehr erleichternd und befreiend, wenn man draufkommt, dass man das gar nicht braucht. Dass es nicht unser Problem ist, dass wir nicht super genug sind, sondern dass wir überhaupt immer versuchen, jemand und etwas zu sein. Dass wir ständig unser Erleben des Daseins, das ja immer ein Prozess und ein Ablauf ist, irgendwie, dass wir das immer zu etwas Festem und Stabilen machen wollen. Wenn wir mal einen Anflug dieser Unabhängigkeit erleben, wenn wir spüren, also wie ich auch vorhin das versucht habe zu erklären, wenn mal aus dem Vorschlag, das ist doch auch einmal nur ein Sehen sein könnte, wirklich ein bisschen sowas wie eine Beschreibung von unserem Erleben wird. Ja, das ist jetzt nur ein Sehen, das ist jetzt nur ein Spüren. Dann wird unser Blick ein bisschen klarer oder unser Blickfeld wird weiter. Weil so viele Dinge, die normalerweise unserem Blick im Weg stehen, nicht mehr da sind oder durchsichtiger geworden sind. Und dann können wir uns ein Bild davon machen, dass es da nichts Stabiles und Festes und Beständiges und Starres gibt, was da im Sehen drinnen sitzt und sich dann Ich nennt. Sehen ist ein Prozess, Sehen ist ein Naturereignis. So wie ein fließender Bach, so wie die Schneeflocken, von denen ich schon gesprochen habe. Hören ist auch ein Ablauf. Spüren, denken, das sind alles Naturphänomene, Naturschauspiele, wenn man so sagen möchte. Wenn das so ist, warum sehen wir das normalerweise nicht so? Warum haben wir immer das Gefühl, ich bin was Besonderes und ich bin anders als der Rest in meiner Besonderheit? Ich möchte mich abgrenzen vom Rest, um besonders zu bleiben. Warum machen wir das die ganze Zeit? Also ich denke, weil wir uns davon versprechen, dass wir sicherer sind. Je fester, je stabiler, desto sicherer. So ist irgendwie die Kalkulation des Geistes. Aber stimmt das überhaupt wirklich? Ich war gestern Abend und auch jetzt noch, bevor ich hier reingekommen bin, an einen Freund von mir gedacht. Alter Studienkollege einer meiner besten Freunde noch aus Wien. Der war 8 Jahre verheiratet, hat 2 Kinder. Und dann, seine Frau hat nicht viel verdient, dann musste er das meiste verdienen, damit sie sich eine schöne Wohnung leisten können. Er wollte immer unbedingt, dass seine Kinder beide ein eigenes Zimmer haben. Da haben sie genug Geld dafür gebraucht, hat er nicht viel Zeit gehabt für seine Frau. Da haben sie sich auseinandergelebt. Irgendwann hat sie ihm gesagt, ich bin jetzt drauf gekommen, ich habe dich eigentlich nie geliebt und ich habe jetzt genug und ich brauche jetzt einen anderen Mann und so weiter. Und das war ganz furchtbar für ihn, das glaube ich, muss ich nicht weiter erklären, das kann sich jeder vorstellen. Und um das geht es ja jetzt gerade ein bisschen, um dieses, wie machen wir uns, oder wie versuchen wir uns Sicherheit zu machen in unserem Dasein. Ja, wenn mein Freund sich so daran gewöhnt, seine Frau zu sehen und jedes Mal, wenn er sie sieht oder ihre Stimme hört, hat er das Gefühl, das ist meine Frau, das ist ein verlässlicher Angelpunkt in meinem Leben. Ja, also ist er sozusagen da drin eingezogen, hat sich da häuslich drin niedergelassen in dieser Wahrnehmung. Und dann irgendwann hat die Wahrnehmung aber nicht mit dem, was tatsächlich in der Welt passiert, übereingestimmt. Und das war dann für ihn sehr schmerzhaft, das zu erkennen, dass so wie er die Welt erlebt hat, nicht der Wirklichkeit entspricht. Das war jetzt nur mal so ein Beispiel, vielleicht ein sehr dramatisches Beispiel, wie dieses in den Dingen sein wollen, im Sehen, im Hören, im Spüren, im Denken, sich beheimaten wollen, uns zu Konflikten führt. unser Leben eigentlich schwerer macht. Und damit möchte ich nicht sagen, dass man andere Menschen nicht lieben soll oder sich nicht auf Verbindungen einlassen soll. Ganz im Gegenteil, vielleicht würde das noch viel besser funktionieren, wenn wir diesen Anspruch auf Unveränderlichkeit einmal loslassen, wenn wir realitätsnaher werden, wenn wir das verstehen lernen, egal was ich erlebe, egal wie mein Leben verläuft, es ist immer ein Sehen, Hören, Spüren, Denken. Gibt es da sonst noch irgendwas außer den Vieren? Also mir ist noch nichts begegnet, was nicht Sehen, Hören, Spüren oder Denken gewesen wäre. Jetzt sagt der Buddha, wenn dieses Dadurch weniger wird, dann wird auch das Darin weniger. Das heißt, wir können verstehen lernen, dass diese Investition, die wir ständig in unser Sinneserleben reingeben, sich nicht auf die Art und Weise bezahlt macht, wie wir uns das erhoffen. In der Lehre der mittleren Sammlung hat der Buddha einen meiner Lieblingsaussprüche getan. Und wenn man den ganz wörtlich übersetzt, dann würde der lauten: Alle Dinge sind es nicht wert, sich häuslich darin niederzulassen. Oder es gibt kein Ding, in dem man sich häuslich niederlassen könnte. Also wenn es möglich wäre, dann wäre sie auch der Mühe wert. Aber der Buddha zeigt uns eben, dass das eigentlich nicht möglich ist. Dass diese Suche nach Stabilität in Form von etwas, was sich nicht verändert, eigentlich total sinnlos ist. Und das wirkt sich sehr beruhigend und erleichternd auf unser ganzes Leben aus. Weil wir mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen, den Dingen, die in unserem Leben passieren, einfach viel flexibler und nachsichtiger umgehen können. Ja, also wenn man einen Anspruch erhebt, der unerfüllbar ist, dann ist das eigentlich ungerecht. Also fordere ich so ein bisschen Gerechtigkeit ein, uns selbst gegenüber und unseren Mitmenschen und dem ganzen Leben gegenüber, dass wir Ansprüche stellen, die auch wirklich realistisch sind. Gibt vielleicht noch eine, ist abgesehen von der Unbeständigkeit, gibt es da vielleicht noch einfach eine interessante Nuance, die wir da in die Praxis mit hineinholen können, um es wieder ein bisschen praktisch zu machen. Wenn ich jetzt meine Erlebniskanäle benenne, haben wir vorher davon gesprochen, einfach sehen, einfach einsehen, es so irgendwie zu nennen, um das dadurch ein bisschen aufzulockern, um zu sehen, ich kann mich auch mit der einfachen Tatsache des Sehens und Hörens begnügen und das macht mich eigentlich glücklicher oder friedlicher. Und wenn wir wollen, können wir die Betonung auch ein bisschen auf das Ein legen. Also sagen, es ist ein Hören im Gegensatz zu mein Hören. Ja, ich sehe da irgendwie verblüffte Gesichter. Aber das klingt jetzt vielleicht so offensichtlich, dass man sich denkt, was soll das, aber habt ein bisschen Geduld mit mir, ich finde das sehr faszinierend. Versucht euch bitte einfach einmal klar zu machen, dass euer Sehen, das ihr jetzt gerade erlebt, nicht das einzige in diesem Raum ist. Ja, die Leute rund um euch herum, die haben auch ein Sehen. Ich zum Beispiel auch. Ja, also ich versuche mir jetzt nur gerade vorzustellen, wie das Sehen von den verschiedenen Leuten, die hier sitzen, gerade aussieht. Die sehen da so einen Mönch und da hinten eine Buddha, die sehe ich zum Beispiel gar nicht. Würde euch jetzt wundern, weil die bei euch ständig im Blickfeld ist. Wenn ich die mir vorher nicht angesehen hätte, wüsste ich jetzt nicht, dass die da beide Hände so ein bisschen ungewöhnlich nach vorne strecken. Also können wir wirklich den Anspruch erheben, dass die Tatsache, dass bei mir ein Sehen stattfindet, so etwas Besonderes ist? Eigentlich nicht. Ja, was macht das mit meiner Beziehung, meinem Sehen gegenüber, wenn ich mir das mal eingestehe? Es ist eigentlich nichts Besonderes. So, dir mal vorzustellen, ihr seid ich und was ich jetzt gerade sehe. Sich hören tun wir alle irgendwie was Ähnliches. Spüren wieder gar nicht. Spürt der Bhante gerade. Das spürt euer Sitznachbar gerade. Irgendwas anderes, auf jeden Fall. Aber was noch wichtiger ist, dass da auch Spüren stattfindet. Ich weiß nicht, ob das ankommt, was ich da sagen möchte. Es relativiert einfach die Wichtigkeit, die wir uns selbst immer zumessen. Wir können das dann noch ausprobieren in der Meditation. Was passiert, wenn wir dieses Ein beim Einsehen ein bisschen betonen? Einfach immer wieder auf diese Weise mehr in die Tiefe oder mehr zur Wurzel hin bewegen, dass wir uns einfach weniger identifizieren müssen mit dem wir uns normalerweise so selbstverständlich identifizieren. Und da, darum habe ich ja vorher gesagt, jetzt bitte gut sitzen, weil das ist etwas, was unser ganzes normales Denken und Leben in der Welt schon auch herausfordert. Unsere Lebensstrategie normalerweise darauf aufbaut, dass wir irgendwie der Mittelpunkt von allem sind. Und das, was in unserem Sehen und Hören und Spüren stattfindet, besonders wichtig ist. Aber können wir das aufrechterhalten, diesen Anspruch, angesichts der Tatsache, dass es viel mehr Sehen und Hören und Spüren gibt als nur unseres? Das ist nur so ein kleiner Zusatz. Ich habe gestern Abend auch schon das Gleichnis von der Henne erzählt. Der Buddha sagt, es gibt Meditierende, die sind wie geschickte Hennen und manche sind wie ungeschickte Hennen. Die ungeschickten Hennen, die springen alle paar Minuten aus ihrem Nest auf und besehen sich ihre Eier, ob denn schon ein Küken ausgeschlüpft ist. Und kann man sich vorstellen, dass nicht viel wird aus den Eiern. Die geschickte Henne, die bleibt auf den Eiern sitzen. Und trotzdem schiebt sie die Eier unter sich immer so ein bisschen hin und her. Also wenn sie da nur drauf sitzt und wegdöst, das ist auch noch nicht die ganze Miete. Also sie muss diese Eier schon noch so bewegen, dass sie von allen Seiten immer ein bisschen Wärme abbekommen. Und darum versuche ich euch einfach auch ein paar verschiedene interessante Aspekte dieser Praxis zu zeigen, weil das auch eine ganz natürliche Sache ist, dass wenn man längere Zeit eine Praxis macht, dass es den Geist irgendwann nicht mehr so interessiert. Ja. Da ist dann die eine Seite vom Ei ganz warm geworden und die andere wird kalt und das tut den Küken nicht gut. Ja? Also drum auch so ein paar verschiedene Ansätze, wie wir diese eigentliche ganz einfache Anweisung wirklich in unser Leben integrieren können. versuchen also, uns selbst aus diesen normalerweise von selbst ablaufenden Mustern ein bisschen rauszuschälen. Dem Geist einfach eine neue Richtung zu geben. Versuchen, dass das blinde, automatische Reagieren des Geistes schnell zu erkennen und das zu ersetzen durch ein einfaches Erleben. Versuchen, uns aus der Unabhängigkeit, aus der Abhängigkeit zu befreien, dadurch, dass uns ständig von den Sinneseindrücken abhängig macht, zu befreien. Und auf der anderen Seite versuchen wir es mal zu erleben, wie das ist, wenn man sich nicht identifizieren muss mit dem, was man erlebt. Das Sehen einfach mal nur ein Sehen sein zu lassen. Das wird umso leichter, wird passiert fast als natürliche Folge, wenn wir uns aus dieser Abhängigkeit ein bisschen rausgelöst haben. Also kein dadurch und kein darin. Was mit diesem darin auch noch gemeint sein kann, ist, dass wir eigentlich fast immer irgendwie in einer Geschichte drinstecken. Wenn wir was erleben. Auch jetzt gerade ist da so eine Geschichte am Laufen. Es ist gerade ein Dhamma-Vortrag oder es ist gerade ein Dhamma-Wochenende. Ja, und jede und jeder von euch könnte sich wahrscheinlich noch viele andere Rahmengeschichten finden, die gerade im eigenen Leben stattfinden. Ja, also ich mache den Beruf eine Geschichte und ich bin in diesen Familienverhältnissen noch eine Geschichte, ich wohne dort, so eine Geschichte. Wir leben immer so gern in Geschichten, im Sinne, und spielen dann dort auch noch so gern eine Hauptrolle. Ja, so als ob wir uns ständig selber irgendeinen Film drehen müssten. Und durch diese Methode, die uns dabei hilft, uns mal von dem dadurch und von der Abhängigkeit zu befreien, können wir auch lernen, mal aus diesen Filmen auszusteigen und einfach nur zu sein, ohne Bezug auf eine Geschichte. Das ist total spannend und faszinierend, das einmal so zu erleben. Das ein Hören, ein Spüren an und für sich, das muss überhaupt nicht sich in so einen Kontext einordnen. Ich kann auch einfach mal nur hören und spüren und sehen, ohne dass ich der Bhante-Prasanna bin, der gerade hier sitzt und einen Vortrag gibt und seit 2 Jahren in der Metta-Vihara ist und seit so und so vielen Jahren Mönch ist und in Wien geboren ist. Das muss da alles nicht drinstecken. Das kann ja auch einfach mal nur ein Sehen sein und fertig. Ja, also vielleicht kann einem die Methode auch dabei helfen, das mal so zu erforschen. In welche Geschichten verstricke ich mich normalerweise die ganze Zeit und kann mir die Methode dabei helfen, aus denen einfach mal ganz bewusst mich rauszuziehen. Zu sagen, na, ich spiele jetzt mal kurz nicht mit. Das ist jetzt nicht mehr mein Sehen, das ist nicht mehr das Sehen vom Hauptdarsteller im Film so und so, es ist einfach nur ein Sehen. Einfach ein Sehen. Davon gibt es wirklich Millionen und Milliarden allein auf diesem kleinen Planeten. Und jedes einzelne Sehen denkt sich, es ist irgendwie besonders furchtbar wichtig und noch wichtiger als die anderen. Ja, also irgendwie müssen sich da ein paar irren. Es kann nicht sein, dass jeder der Wichtigste ist. Aber normalerweise denken wir uns halt, ja, die anderen irren sich und ich bin wirklich im Zentrum. Das ist vielleicht mal einfach, so wie das ja in der Menschheitsgeschichte auch war. Da gab es ja früher ein geozentrisches Weltbild. Da dachten die Menschen, die Erde ist der Mittelpunkt des Universums. Und sobald das jemand angezweifelt hat, zack, ist er schon am Scheiterhaufen gestanden. Ja, und also sowas wird jetzt hier sicher ja nicht passieren, aber trotzdem ruft das vielleicht ganz viel Skepsis und Widerstand hervor, wenn wir dieses egozentrische Weltbild, wenn man das so nennen möchte, wenn wir das einmal hinterfragen. Und das lässt sich ganz einfach, also hinterfragen, das klingt so, ich sitze irgendwie so wie die Denkerstatue und grüble darüber nach, aber ich kann das ja jedes Mal hinterfragen, wenn ich ein Sehen sein lasse. Also ich kann an dem ja ein bisschen feilen, wie so ein Sträfling an seiner an seinen Gitterstangen. Ja, auch wenn nicht mit einem Mal gleich alles zusammenbricht, wird sich vielleicht mit der Zeit etwas tun. Wird vielleicht aus dem Sehen des Hauptdarstellers einsehen werden. Es gibt ein sehr schönes Gleichnis, was das vielleicht noch ein bisschen veranschaulicht, das ich persönlich sehr gern habe und auch in meiner Praxis spielt das irgendeine Rolle. Und es tut mir leid, dass es jetzt nicht gerade 12 Uhr ist, weil da hätte es am besten gepasst. Ich weiß nicht, ob es jemand gehört hat, um 12 haben wir gerade noch meditiert, da hat irgendwo eine Kirchenuhr geschlagen, 12 Mal. Und heutzutage nimmt das ja kein Mensch mehr ernst, weil jeder hat irgendwo eine Uhr. Aber früher, als die meisten Menschen noch keine Uhren hatten, da war das was Wichtiges. Da haben die Menschen aufgehört, ihre Sachen zu machen und haben zugehört und haben mitgezählt, damit sie wissen, wie spät es ist. Und das ist das Gleichnis, dass man, wenn man mitzählt, dann ergeben die Schläge eine Bedeutung. Und wenn man nicht mitzählt, wenn man jeden Glockenschlag einfach nur einen Glockenschlag sein lässt, dann verlieren die Glockenschläge die Bedeutung, die wir ihnen sonst unterstellen, möchte ich fast sagen. Ja? Trauen wir uns das einfach mal, unsere eigene Bedeutung abfallen zu lassen. Jedes Sehen, jedes Hören, jedes Spüren, jedes Denken ist einfach ein Glockenschlag. Ich muss nicht mitzählen. Ich lasse es einfach mal ein Sehen sein und fertig. Es darf einfach nur ein Spüren sein. Es muss keine dramatische Schlüsselstelle in meinem Lebensfilm mehr sein. Dieses Hören und dieses Spüren und dieses Denken. Ich kann es einfach durchfließen lassen. Ein ähnliches Gleichnis hat der Buddha selber gegeben. Zumindest erscheint es mir, als ob es irgendwie etwas Ähnliches ansprechen möchte. Das ist das Gleichnis von einer Näherin. Hat das jemand schon mal gehört? Die Näherin. Also es ist ganz interessant, da gibt es eine Lehrrede, wo dann sozusagen ein Seminar stattfindet unterhalb der Mönche und die Mönche kommen zusammen und jeder hat eine andere Auslegung davon, wie dieses Gleichnis gemeint sein könnte. Finde ich auch schon allein deswegen schön, weil man das sieht, wie lebendig auch die Mönche zur Zeit des Buddha mit den Unterweisungen umgegangen sind. Jeder hat das halt auf seine Art verstanden und jedes Verständnis war auch richtig und in Ordnung. Und ja, wie ich das verstehe, ist, dass diese Näherin, das ist dieses, dass wir aus den einzelnen unscheinbaren Erlebnissen, die wir haben, eben eine große Geschichte zusammenflicken wollen. Oder ob wir es wollen oder nicht, ist eine andere Frage, aber wir haben einfach die Angewohnheit, das zu machen. Da kommt ein Sehen, dann kommt ein Hören, dann kommt ein Spüren und das nähen wir irgendwie alles zusammen und dann haben wir am Schluss einen großen Teppich aus lauter kleinen zusammengenähten Teilchen. Und dann können wir von dem behaupten, ja, schau mal, da ist wirklich ein solider, stabiler Teppich, das bin ich. Also die Näherin ist irgendwie sowas wie das Verlangen, das uns nach Stabilität und Sicherheit suchen lässt. Mein Mönchslehrer in Sri Lanka hat das noch ein bisschen modernisiert, das Gleichnis. Darf ich mal fragen, wer hier Erfahrung hat, mit einer Nähmaschine zu arbeiten? Ja, doch einige. Also ich habe das in Sri Lanka gelernt als Mönch. Das gehört irgendwie da dazu. Weil wir mit den Roben manchmal muss man die flicken oder neue Robe nähen und sowas. Und in unserem Kloster gab es auch so eine schöne alte Singer-Nähmaschine und noch unten mit Pedal zum Treten. Und mein Lehrer hat dann gesagt, dass also für die sich damit nicht auskennen, muss ich es kurz erklären. Eine Nähmaschine funktioniert ja mit zwei Fäden. Ne? Es gibt einen Oberfaden und einen Unterfaden. Und also die Nadel sticht den oberen Faden durch den Stoff und dann wird da ein Knoten mit dem Unterfaden gemacht und dann kommt die Nadel wieder rauf. Ist eigentlich der Unterfaden, der den Oberfaden immer verknotet. Ja? Also die Naht hält nur, wenn der Unterfaden den Oberfaden hält. Also der hält den immer so. Mein Lehrer hat dann gemeint, wenn man mit Weisheit lebt, dann ist das so, als ob man näht mit der Nähmaschine, aber der Unterfaden ist ausgegangen. Ja, das heißt, wenn man normal hinschaut, sieht es aus, als wäre es genäht, aber weil der Unterfaden fehlt, ist es nicht zusammengenäht, es ist nicht verbunden. Also für die, die nicht nähen, ist das jetzt vielleicht nicht sehr. Die müssen sich das vielleicht nochmal erklären lassen. Ne? Aber wer das schon mal gemacht hat oder wem beim Nähen schon mal der Unterfaden wirklich ausgegangen ist, der hat dann genäht und genäht und genäht und plötzlich merkt, ups, das ist ja gar nicht fest, obwohl es von oben hin so aussieht, ja, da macht das dann Sinn. Also, wie wäre das, wenn wir mal mit dem Nähen aufhören? Wenn wir mal sehen, sehen sein lassen, hören, hören sein lassen, spüren, spüren sein lassen, denken, denken sein lassen. Und ich glaube, man muss sich keine Sorge machen, dass das irgendwas Schlimmes mit dem eigenen Leben anstellen wird, dass man dann plötzlich gar keine Lust mehr hat, Freunde zu treffen oder was weiß ich, was man dafür Bedenken haben könnte. Das Dhamma, wenn es auf die rechte Einstellung, auf die ich ja echt schon so viel Wert gelegt habe, wenn es auf der beruht, dann ist es nicht so sehr, dass es unsere Persönlichkeit verändert oder unsere Persönlichkeit irgendwie zerstört, sondern eher so, dass es die heilsamen Facetten unserer Persönlichkeit stärkt. Und gleichzeitig aber unser Anhaften an den Persönlichkeitsglauben abschwächt. Vertragt sie noch mehr? Ein bisschen gibt es noch. Also sozusagen das Resümee, das der Buddha dann zieht, der letzte Teil der Lehrrede, wird es nochmal rätselhaft, sagt er dann, also wenn nicht dadurch, dann nicht darin. Wenn nicht darin, dann wirst du nicht hier sein und nicht dort und nicht dazwischen. Das ist das Ende vom Leiden. Ja, und für den Bhai hat das gereicht, um aufzuwachen. Der Buddha erklärt nicht, was er damit meint. Und das bleibt das ein bisschen uns selbst überlassen. Und ich habe das erstmal so verstanden, dass es uns einfach von Konzepten befreit, dass wir nicht mehr so an Gedanken und Ideen dass wir uns nicht mehr so an denen festhalten müssen, dass wir einfach freier mit dem Lebensfluss an für sich in Kontakt kommen und damit mitfließen können. Es hat vielleicht auch was mit Zeit zu tun, dass wir uns weder mit dem identifizieren, was jetzt gerade stattfindet, also nicht hier sind in einem bestimmten Sinn, obwohl wir zwar immer hören, dass wir hier sein sollen, dass das A und O am spirituellen Weg ist, ganz hier zu sein, muss man das vielleicht auch mal richtig verstehen lernen, was damit gemeint ist. Also hier sein ja, aber nicht hier sein als stabile Größe, sondern hier sein und gleichzeitig in Bewegung sein können, also diesen Fluss des Daseins erleben. Weil wenn wir hier sind als stabile Größe, dann passiert es eben leider allermeistens, dass wir das, was wir jetzt zu sein glauben, vergleichen mit dem, was wir schon waren oder was wir sein werden oder was wir sein könnten. Also, dass wir das hier mit einem dort vergleichen. Ja, könnt ihr was damit anfangen? Das ist was, was eigentlich unser Leben ausmacht, was irgendwie die ganze Zeit so unterschwellig auf die eine oder andere Weise in uns arbeitet. Vielleicht auch jetzt gerade, wo ihr hier sitzt und das vielleicht hoffentlich auch ein bisschen interessant findet, kann ich mir gut vorstellen, dass die meisten von euch mit einem Teil vielleicht schon dort sind, was ihr dann nach dem Kurs machen wollt und vorhabt. Ja, es ist kein Vorwurf, es wird mich wundern, wenn es nicht so wäre. Bei mir ist es auch vielleicht schon ein bisschen so, dass ich mir denke, ja, um 5 ist dann Schluss, kann ich mich mal ausruhen. Oder dass wir es vergleichen mit vielleicht einem Kurs, den wir schon mal gehabt haben oder wie es am Vormittag war. Also nicht ganz in der Gegenwart zu sein oder das, was wir jetzt erleben, mit dem zu vergleichen, wie es sein könnte, wie es sein wird, wie es gewesen ist, das ist ganz normal. Das erleben wir ständig. Der Buddha spricht jetzt davon, wie das ist, wenn man das anders erlebt. Wenn man wieder hier sein muss, um sich stabil identifizieren zu können, noch woanders hin muss, um sich irgendwas zu wünschen, wie es besser wäre. Und nicht mal dazwischen muss man sein, nicht mal unterwegs muss man sein, von hier nach dort. Also weder hier sein, noch dort sein, noch dazwischen. Wenn wir das dann praktisch üben, würde ich vorschlagen, dass wir das einfach so machen, wie wir das jetzt gelernt haben, diese verschiedenen Feinheitsgrade des Benennens machen, uns zurück Zeit lassen. Es geht jetzt nicht darum, sozusagen den Rekord vom Bahir zu brechen oder sonst irgendwas. Das ist eine Praxis, die wir unser ganzes Leben lang machen können. Also wie gesagt, ich mache das jetzt schon. Also ich mache nicht nur die Praxis, aber auch die Praxis seit 19 Jahren. Und finde es immer noch spannend und interessant. Und ich wollte euch einfach so ein bisschen einen Einblick geben in die Tiefe, die in dieser ganz einfachen Übung drinnen steckt. Ohne euch jetzt das Gefühl zu geben, ihr müsst das alles auf einmal irgendwie umsetzen. Wenn wir es wirklich praktizieren, würde ich zuerst mal Ausschau halten nach diesem unabhängiger werden und sich daran gewöhnen, das mal spüren lernen, wie ist das, wenn das Sehen einfach ein Sehen ist. Wenn man das ein bisschen nachvollziehen kann, wird vielleicht der Blick frei für das Sehen der leeren Natur des Sehens, Hörens, Spürens und Denkens. Aber damit würde ich mich nicht beeilen an eurer Stelle. Sehr wichtig ist, dass wir immer darauf achten, gut mit uns umzugehen. Und wie gesagt, geht es nicht darum, uns selbst als Persönlichkeit irgendwie aufzulösen, sondern uns zu befreien von allem, was von diesem Ballast, den wir uns eigentlich ja selber machen, indem wir ständig versuchen, irgendetwas Festes darzustellen. Brauchen wir das eigentlich? Ja. Hat uns das bisher wirklich so sicher und glücklich gemacht, dieses Ich bin etwas Festes Strategie? Ja, wie wäre es, wenn wir es mal anders probieren? Wenn wir dem Buddha da mal einen Vertrauensvorschuss geben und sagen, okay, dann verzichte ich mal auf den Stabilitätsfaktor. Dann bin ich halt jetzt mal ein Sehen und ein Hören und ein Spüren und ein Denken. Bin ich jetzt mal im Fluss statt in der Fixierung. Ich denke, das war es jetzt mal. Weil das jetzt ein bisschen komplex war, gibt es dazu jetzt direkt noch jemanden, der etwas sagen oder fragen möchte. Ja?
Ja, ich bin so ein bisschen, es gibt auch noch etwas, was heißt die rechte Handstrengung.
Ja.
Und dort muss man ein bisschen Kontrolle üben.
Aha.
Ja, und dann nicht dieses Ich muss da bestehen und sich um uns in der richtigen Richtung zu verändern. Das ist so ein Balanceakt zwischen akzeptieren, dass es Veränderung gibt in uns selbst, dass wir nicht stabil und eine Einheit sind und trotzdem diese Übung.
Mhm.
Ja, weil wenn ich schlechte Gewohnheiten habe, mit denen ich mich immer wieder, ja, sagen wir, schlecht mache oder Gewissensbisse habe und so weiter, das ist einerseits sicherlich auch Dukkha und Nicht-Akzeptanz. Das heute Morgen zum Beispiel war akzeptieren und wertschätzen.
Mhm.
Habe ich ganz klar gemerkt, dass es beim Akzeptieren recht schlecht geht, weil ich meine Schwächen schon mal habe und kenne.
Ja.
Und da ist so ein bisschen, man muss einen Kompromiss finden.
Ja, den mittleren Weg gehen.
Ja.
Ich meine, auch die Übung, die wir jetzt hier gemeinsam machen, ist ja eine rechte Anstrengung.
Also
wir versuchen ja auch hier, das Unheilsame durch das Heilsame zu ersetzen.
Mhm. Mhm. Aber auf einem höheren Level und nicht auf dieser Ebene, das sollte ich, hätte ich nicht tun sollen.
Ja, ich glaube, dass diese verschiedenen Levels sich gegenseitig unterstützen. Ja, das glaubt man immer, wenn ich das jetzt so mache, dann kann ich auf dem anderen Level nicht mehr so gut die rechte Anstrengung praktizieren, aber ich glaube, das stimmt so eben gerade gar nicht. Im Gegenteil, wenn ich durch diese Übung lerne, dass ich eben nicht ein klar definiertes Ich bin, dann habe ich ja dadurch mehr Raum, mich auch zu verändern. Und habe vielleicht auch die Einsicht, dass die Veränderung nicht kommt von einem willentlichen Entschluss, den das Ich macht, sondern einfach von einem Prozess, der die Ursachen bereitstellt, damit die Wirkung dann zutage kommt. Gut. Wollen wir eine kleine Pause machen und dann nochmal meditieren?